Folge 273. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Georg Schober, Teil 2.
Hallo, servus.
Schön, dich wiederzusehen.
Freue mich, dass ich da bin.
Sitze schön noch da. Wir haben letzte Woche geplaudert über deinen Film Cage Wolves, der ins Kino kommt. Der kommt raus am 27. August. Für alle, die Infos haben wollen, auf deinem Instagram-Account findet man sehr viele Infos zum Film.
Oder auf den Instagram-Account Cage Wolves Film, der von der Filmfirma gemacht wurde. Da sind eigentlich alle Informationen, werden auch ständig dann Trailer gepostet.
Ja. Heute sprechen wir aber nicht mehr nur über deinen Film, sondern mehr über die, weil ich finde, du hast schon sehr viel gemacht im Kampfsport, dass es vielleicht zu erwähnen gibt. Aber vor allem auch viel Privates. Im Film haben wir einiges von dir mitbekommen. Ein Bild von dir, das ich davor noch gar nicht gesehen habe. Für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, du bist, was ich aus dem Film war, 60 Jahre jung, lebst ein bisschen außerhalb von Wien, im Grünen, also sehr, sehr grün auf 2.500 Quadratmeter, mit einem Hund, 7 Hühner, 2 Schweine, 5 Katzen und einem echt fetten Garten. Ja. Meine Mama, die liebt Garten und die hat es auch gern, wenn es ein bisschen wilder ist. Und dein Garten hat ausgeschaut wie ein Paradies für sie. Ja. Du hast aber auch im Film gesagt, vor 30 Jahren wärst du mit dem Leben, das du jetzt lebst, überhaupt nicht glücklich gewesen. Was hat sich geändert und warum bist du jetzt genau jetzt so glücklich mit all dem, was du jetzt hast?
Ja, es hat sich natürlich einiges geändert. Vor 30 Jahren wäre ich lieber zum Beispiel in der Stadt herumspaziert, auf der Roten Turmstraße und irgendwo reingegangen und halt wäre vielleicht am Abend fortgegangen und von einer Party zur anderen gerannt. Und jetzt ist halt mein Leben der Sport und als Ausgleich dazu natürlich die Natur. Und es ist nicht da draußen, allein wenn ich jetzt rausgehe mit meinem Hund, ich habe so einen Husky und ich spaziere da die Kellergasse rauf und es ist niemand da und wir gehen da eine halbe Stunde und du begegnest niemand, du gehst im Wald und nur die Stille, der Hund schaut dir an und es ist wunderbar. Also es ist, und das ist halt jetzt schön. Für junge Leute kann man vorstellen, ja, es gibt da draußen natürlich auch genug junge Leute, aber da gibt es natürlich dann ein Feuerwehrfest und dort ein Fest und dort eine Vorführung und das. Ich bin eigentlich eher so der ruhigere Typ jetzt da. Ich glaube, jeder hat irgendwo seine Phasen im Leben, wo es halt dann ein bisschen ruhiger wird und ich genieße das sehr.
Und dein Leben war eh aufregend genug, in den letzten Jahren, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Was war denn so das Prägendste in den letzten 30 Jahren?
Prägend, positiv prägend.
Beides.
Oder also negativ prägend war es natürlich mein Sohn, der als Kind schon Knochenkrebs gehabt hat, mit 11 Jahren, haben sie es festgestellt und der dann seine ganze Pubertät mit dem Rollstuhl und mit Krücken herumgefahren oder gegangen ist. Und das war schon ziemlich schlimmer für mich, weil du musst als Vater halt zuschauen. Und vor allem, weil er ja doch ein extrem guter Sportler war. Er hat es ja halt nachher nicht aufgegeben. Wir sind dann bei Bankdrückwettbewerben gestartet. Er ist dann Juniorenweltmeister geworden bei den jungen Burschen. Und dann hat er angefangen zum Armdrücken. Also der ist dann immer beim Sport geblieben. Aber das hat mich halt als Vater extrem geprägt, weil ich sehe, wie schnell das geht. Also ist ein komplett gesunden Kind. Ein extrem krankes Kind wird, wo du nicht einmal weißt, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, und da macht man sich natürlich schon sehr viel Sorgen, man sieht das Leben dann mit ganz anderen Augen. Ja. Mhm. Das war halt das Negative.
Der Sohn hat dann das Bein verloren.
Der hat das Bein verloren und dann mit 30 ist er dann operiert, also haben sie ihm das Bein abgenommen, im Knie. Ja, und jetzt ist er halt Parasportler, ist beim Bundesheer als Heeressportler. Trainiert und fährt halt jetzt, bereitet sich vor für die Paralympics 2028 in Los Angeles als Kugelstoßer und hat zwei Kinder jetzt und lebt mit seiner Frau ein glückliches Leben, glaube ich. Also es ist, zum Glück ist alles gut ausgegangen. Ja.
Aber es muss schwer sein für jemanden so wie ihr seid Kämpfer und man kann nichts machen. Man kann nicht kämpfen, man kann nicht die Krankheit zerschlagen.
Ja, aber er hat trotzdem weiter gekämpft. Wenn ich denke, der hat sogar mit seinem kaputten Fuß, wo er noch dran war, den haben sie ja dann einen Fremdknochen eingesetzt, Knochenmasse, ein Draht, ein Platten eingesetzt, also irgendwie zusammengestoppelt im Fuß, dass er nicht verliert, als Kind und als Jugendlicher. Und mit dem, wie er dann Jugendlicher wurde, dann hat er angefangen mit diesen Highlander Games. Und ich fahre dann nach Langenzersdorf zu diesen Highlander Games und sehe, wie der mit seinem hinnigen Fuß da humpelt und rennt und schießt diesen Baumstamm aus zweitweiters davon, weiß ich nicht, von 30 Startern dort. Das gibt es nicht. Dann muss er einen Hang runterlaufen und über so Barrieren drüber springen. Das macht er mit dem hinnigen Fuß. Dann haben sie gewonnen beim Dauziehen gegen eine Gruppe, wo die, glaube ich, doppelt so schwer waren wie sie, alle mit diesen Schottenrockern. Ja. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Das ist verrückt. Jeder andere würde sagen, ich mache keinen Sport mehr, mein Bein ist komplett hin. Bis dann irgendwann wieder Dippeln rausgekommen sind, der Draht ist auf der Seite rausgekommen. Wow. Und dann hat er gesagt, naja, muss ich wieder zum Doktor gehen. Und dann haben sie gesagt, okay, das Bein, das ist wieder gekommen. Und dann haben sie ihm das abgenommen. Aber der hat weiterkämpft bis heute. Also schon faszinierend. Also.
Wo glaubst du, kommt dieses Kämpfen her? Hast du das sozusagen auch schon gehabt?
Vielleicht. Vielleicht. Mein Vater war ein Ringer. Mhm. Der war damals 1956 in Olympiakader für Österreich. Wow. Ja. Ich selbst habe angefangen mit 6 Jahren mit Judo, mit dann Ringen. Dann war ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, mit 18 Jahren geboxt und habe halt von der Kickboxen, das ist American Kickboxen, also das hat da eine Hosen mit so großen Sternen drauf gehabt. Und irgendwann bin ich dann ins Fitnesscenter gegangen und habe einfach immer parallel dazu Fitness trainiert. Also 89 habe ich angefangen mit Fitness, ich durchtrainiert bis heute. Also locker halt für einen alten Mann, jetzt bin ich 61. Und dann bin ich draufgekommen eigentlich und die anderen haben auch gesagt, du bist so stark. Das ist ein Wahnsinn. Du hast damals halt gehabt 75 Kilo und habe gedruckt so 110 Kilo 10 bis 15 Mal. Und dann haben die Leute alle zu mir gesagt, du bist so stark, du solltest irgendeinen Kraftsport machen. Und bei mir war es so, dass mein Vater so ein Art Geschäft gehabt hat, der war selbstständig und hat unter anderem eine Kohlenhandlung dabei, Kohlenbrigettes und Holz und so weiter. Und ich habe von klar auf schon ihm geholfen, Sachen im dritten, vierten Stock rauftragen. Also 20 Kilo links, 20 Kilo rechts und dann bin ich aufgerannt und habe ihm geholfen. Und das war wahrscheinlich der Grund, im Nachhinein gesehen, warum ich eigentlich ziemlich eine gute Körperspannung gehabt habe und sehr stark war. Ja, und dann habe ich angefangen mit Kraft-Dreikampf. Dann bin ich gleich wieder Neulingsmeister geworden, österreichischer Neulingsmeister, Staatsmeister und dann ist es weitergegangen. Und dann bin ich, also die beste Platzierung war Vize-Europameister und Fünfter bei der Weltmeisterschaft in Calgary und bin ich halt überall herumgefahren auf der ganzen Welt. Und dann habe ich mitgemacht bei so Strongman-Wettbewerben, dann war ich in Eurosport, in DSF damals. Also cool. Und dann, ja, und dann bin ich wieder durch Sumo-Ringen zurückgekommen zum Kampfsport.
Echt?
Irgendwann habe ich gedacht, Kampfsport interessiert mich ja eigentlich auch noch immer, aber es war jetzt interessant, mit der Kraft, die ich jetzt habe, ich habe damals über 300 Kilo in der Kniebeuge gemacht, 300 Kilo gehoben, über 200 Kilo auf der Bank gedruckt, ja, und dann dachte ich, das ist interessant, für mich war Menschen so zum Wegschießen, so zum Spülen, ja, und dann habe ich angefangen mit dem, mit Sumo-Ringen und dann war ich doch auch recht erfolgreich. Dann habe ich.
In Österreich war damals Sumo-Ringen noch recht groß.
Ja, und
was viele gar nicht wissen.
Genau, und damals hat es Gewichtsklassen gegeben, bis 85, 115 und plus. Und ich bin bis 85 immer gestartet. Das war meistens, meine Gegner waren Ringer. Ja. Waren Ringer, die in Deutschland gerungen haben, in der Bundesliga oder in Österreich in der Bundesliga gerungen haben. Das waren meine Gegner. Und das war schon von der Technik her schwer, aber ich war halt sehr stark und ich war ein paar Mal im Stockerl gestanden, also es war gar nicht so schlecht und da waren ja gleich 20, 30 Leute, die da gestartet sind. Ja. Also das war eine interessante Zeit und, so. Und dann habe ich dann gelesen, dass der Andy Konder Schmidt, das ist ein Sportwissenschaftler aus Deutschland, der mehrfach Europameister war im Grappling und der höchstgradierteste Luther Livre-Mauer in Europa zurzeit ist, dass der halt in Wien ein Seminar gibt. Cool. Da bin ich hingegangen. Das war 2008 und habe das Seminar besucht und dann habe ich eine Seminarreihe besucht da in Wien und dann hat sich aber, glaube ich, der Clubbesitzer dann getrennt von Andy Konder und ich bin nach Deutschland gefahren und habe dann, glaube ich, 10 Jahre lang immer hin und her pendelt, Köln, Wien und wollte einfach sagen, ich habe mir gedacht, wenn ich Trainer bin in Österreich, dann mache ich es nicht so wie alle anderen. dass ich einfach fürs Kämpfen war jetzt alt, wie MMA nach Österreich gekommen ist, war ich schon über 40. Mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt 61. Also ich habe zwar den ersten Wettkampf gesehen, das war 2000 in der Messehalle in Graz.
Ja, wo die
Ädels, da war ich dabei als Zuschauer. Und aber da war ich schon zu alt für das. Und ich war ja mitten im Kraftdreikampf. Ich habe gerade noch Schummer gekämpft. Noch, aber und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wenn ich jetzt Trainer bin, dann will ich es gescheit machen. Habe den Luther Livre Lehrer gemacht in Deutschland. Da musst du alle Basisseminare besuchen, da musst du die 36 Wochen machen und so weiter und so weiter. Habe dann und bin dann eigentlich bis jetzt fliege ich noch Köln hin und zurück. Mhm. Und der Andi kommt zweimal im Jahr zu mir, macht da Seminare. Also, und das ist halt das, warum wir qualitativ so einen Klick haben und dass wir wirklich durchstarten können. Weil die Technik von ihm und von der ganzen Luther-Livre-Geschichte ist halt extrem leibend. Und es kommen oft, was mich so fasziniert hat bei unserem Club auch jetzt, es kommen Leute her und schauen mir an und kommen so her und in so ein Gesicht und schauen mir an und sagen, das gibt's nicht. Aber das, was uns du zeigst, ich war jetzt im vierten Club. Nicht einmal annähernd habe ich solche Sachen gesehen. Was ist das? Kann man das überhaupt da anwenden? Sag ich, ja, dann schau dir die Wettkämpfe von meinen Leuten an, dann siehst du das. Ja, so wie jetzt da zum Beispiel wieder der Nico kämpft gegen einen Tupi und macht einen Berimbolo in einem MMA-Kampf und traut ihm in den Rücken und traut sich mit ihm und holt sich in den Rücken. Sag ich, wo siehst du denn das? Die anderen machen es auch, aber nur im Training und machen dann Videos und stellen sie ins Netz. Aber wo siehst du das denn beim Kämpfen, habe ich gesagt. Ja? Und das ist der Unterschied. Und dann gibt es einen Clubbesitzer in Wien, die haben einen Club, wer ist der Show, haben noch nie gehört. Ja. Aber ich bin halt auch nie, ich bin zwar präsent im Internet, aber ich bin halt auch nie so rausgegangen, ich bin der Größte, ich bin der Tollste. Und dadurch kennen die halt auch nicht alle. Mhm. Aber jetzt kommen halt immer mehr drauf, dass Qualität halt schon was bringt. Und ja, und es macht halt Spaß, die Leute zu trainieren. Und mir hat das auch immer getriggert. Naja, du bist ja der Kampfsporttrainer. Also du bist ja der Bodenkampftrainer. Ja, der Schuber ist ein super, der Schuber ist der beste Grappling-Trainer, bla bla. Ich gebe auf sowas überhaupt nicht. Brauchen Sie nicht reden oder ich bin ein Trainer, es gibt andere gute Trainer, uninteressant, wer der Beste ist oder so. Aber das habe ich mir getriggert, weil warum soll ich im Stand-up schlechter Trainer sein? Und dann haben wir angefangen, natürlich die Leute im Stand-up wirklich gut vorzubereiten. Mhm. Und habe ganz einfache Sachen gemacht. Einfach zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Thai-Boxer bin, dann gehe ich jetzt Thai-Boxen. Dann gehe ich von Thai-Boxen zum Ringen, von Ringen gehe ich zum Grappling und dann gehe ich dorthin. Und ich habe immer gesagt, das muss man als Ganzheit betrachten und nicht verschiedene, es ist kein Fleckerlteppich, der Sport. Du machst dort ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen. Ein Schienbeinblock in MMA machen wir einfach nicht. Weil wir wissen, der Erste, ich hau den ersten Kick rein, der macht einen Schienbeinblock, einen Thai-Box-Schienbeinblock, ich mache den zweiten Kick, ich teile den an, der zieht das Bein in die Höhe und ich mache einen Takedown, weil er wie ein Storch auf einen Fuß steht. Ja, machen wir nicht. Okay, Calf-Kicks, lass ich, kann ich checken. Aber einen Schienbeinblock am Oberschenkel kontern wir mit einer rechten Geraden. Immer schon. Und jetzt sehe ich die Videos von den anderen. Oh, der Dank war nicht mehr Jab Cross, kicken und wieder rausgehen, sondern sie kommen dann sofort mit einer rechten Geraden. Komisch, aber das haben sie jetzt die letzten 10 Jahre nicht gemacht. Ja? Ja. Und das ist halt das. Und dann hast du einen Wettkampf, dann geht. Ich habe 3 Wettkämpfe, Filme von 3 Wettkämpfen, wo meine Leute reingingen und beim ersten Low-Kick sitzt der Gegner am Arsch. Ja? Das habe ich alles in einer Story, also in einem Beitrag gepostet. Mhm. Jedes Mal, der kommt rein, bumm, rechte Gerade, er sitzt am Hintern. Wieder. Das sind so einfache Sachen, was aber immer funktionieren. Und im Stand, dann fahren wir zu diesem K1 Riot und die Boxer gewinnen, die Kickboxer gewinnen. Ja, alles überall schlagen wir, aber wirklich extrem dominant. Und dann schauen die anderen und sagen, das gibt es ja nicht. Das ist ja der Schober, das ist ja der Bodenkampf. Nein, warum? Wir haben gegen Clubs gewonnen, wo reine Kickboxer waren, wo reine Thai-Boxer waren. Wir haben auch 2 Kämpfe verloren, wo ich mich furchtbar aufgeregt habe, weil ich gesagt habe, schau dir das Video nochmal an. Dann hat sich der Veranstalter das Video angeschaut und gesagt, ja, das habt ihr klar gewonnen. Sagt, aber ich habe keinen Einfluss auf das
Kampfgericht. Das ist leider im Kampfsport sehr oft.
Ja. Wo ich schon gesagt habe, was habt ihr davor, wenn wir da dauernd verlieren gegen, ja. gegen den anderen Club? Ja? Nein, nein, das ist, ich habe mir das Video eh angeschaut, du hast eh recht, ja? Aber von denen haben wir nichts.
Das stimmt.
Und ich bin halt dann immer wieder, wir entfernen uns halt dann wieder von solchen Veranstaltungen und machen halt woanders mit, ist ja kein Problem.
Ja.
Bevor ich immer dumm streite oder irgendwas.
Das stimmt, jetzt sind wir schon voll im Kampfsport drinnen. Vielleicht für manche Hörer, die jetzt zum ersten Mal Lutter Livre hören, kannst du vielleicht in zwei Sätzen kurz erklären, was das genau ist?
Ja, Lutter Livre ist brasilianischer Ringkampf. Ja. Das ist ja immer, wenn ich höre zum Beispiel, ja, ich gehe ringen und ihr macht ja Grappling. Nein, brasilianischer Ringkampf. Es ist genauso Ringen. Wir haben Takedowns, Takedown Defense, wir haben alles. Nur bei uns ist das Ziel immer sofort Rücken holen oder Armbar oder Beinhebel. Submitten. Es ist schön, wenn du ringst, aber ich will die submitten. Ja, von Anfang bis zum Schluss. Und das ist halt der Unterschied. Und Lutter Livre ist halt in Brasilien groß wie BJJ. Ja. Nur in Europa ist es nicht so vermarktet. In Deutschland ist es riesengroß. In Österreich ist es halt klar, weil die so dominant sind, weil die alle schon jahrelang vor mir da waren. Ja, und Gas geben. Und mich interessiert ja das gar nicht. Ich will ja nicht reich werden mit diesem Sport. Ich will einfach, dass die Leute gut sind. Und wenn wir bei den Wettkämpfen mitmachen, dann fahre ich mit drei Leuten wohin, wo andere mit 30 Leuten hinfahren und wir kommen mit drei Medaillen heim. Und da sind aber 650 Starter bei dem Turnier. Ja? Und das ist für mich dann, ja.
Kannst du vielleicht einen Vergleich machen zu, jetzt bist du schon so lange in dem Kampfsport drinnen, einen Vergleich zu Kampfsport und vor allem MMA, damals wie du gestartet hast und jetzt?
Naja, das war damals, wo man
Tag und Nacht.
Früher war, also wie ich gekämpft habe früher, also als Jugendlicher eigentlich, ja. Da war zwar auch ein Boom, aber da war das so schmuddelig ein bisschen, der Kampfsport. Ja, da haben gewisse Leute Kampfsport gemacht und gewisse Leute haben dann den Kampfsport gesponsert und es ist heute ganz anders. Heute ist das einfach Mainstream geworden, Kampfsport.
Ist es wirklich? Zum Glück? Ja.
Ja.
Ist cool.
Ja.
Ist das Image dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen besser?
Ja.
Gibt es etwas, was du damals gerne gewusst hättest, mit dem Wissen von heute?
Ja, wenn ich glaube, ich nie vom Kampfsport weggegangen wahrscheinlich, weil es hat mich ja immer interessiert. Und ich habe schon als Jugendlicher diese ganzen Hefteln, war ja Bruce Lee-Fan, ich habe mich mit allen möglichen Sachen beschäftigt und habe das immer auch bis zum Schluss verfolgt. Ich habe dann nur gemerkt, mein Talent ist halt woanders mehr als dort. Und ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ich heute mit 61 Jahren eine Flugrolle mache oder Rolle mit den Leuten oder ab und zu, weil ich will also aufpassen, weil meine Knie ziemlich bedient sind, aber gewisse Sachen noch vorzeigen oder mache, das hat alles, weil ich als Kind schon so viel Sport gemacht habe. Ich habe Fußball gespielt als Kind, habe Tennis gespielt, habe so viel Verschiedenes, bin so breit gewesen und dadurch habe ich heute keine Probleme. Und noch immer keine Probleme. Und wenn ich dann schaue, dass einer mit 18 Jahren das erste Mal bei mir auf der Matte steht und ich sage, mach eine Vorwärtsrolle.
Und
der steht und beugt sich so runter.
Ja.
Und ich sage dann immer, boah, der war ja nicht einmal vom Kinderspielplatz irgendwann und ist auf einen Rutschen runtergerutscht, glaube ich, weil der hat ja überhaupt keine Koordination oder keine Motorik. Ja. Es ist unglaublich.
Es ist wirklich arg. Ich sehe es auch bei so vielen, wo man denkt, das kann es nicht sein. Du kannst nicht mit dem Alter das alles nicht kennen.
Ja.
Ich weiß, das ist so eine Verschwendung irgendwie.
Ja.
Wofür hat man einen Körper? Ja, ich finde es spannend. Du arbeitest extrem viel mit Jugendlichen. Hast du das Gefühl, dass du sehr viel von den Jugendlichen lernst und vielleicht auch übernimmst? Nicht nur Jugendsprache oder so?
Nein, also man lernt immer. Also meine Meinung ist, dass der Lehrende immer von Lernenden lernt.
Mhm.
Wenn du was vorzeigst, lernst du jedes Mal. Und wenn der andere einen Blödsinn macht, und dann lernst du auch, weil dann weißt du genau, wie der das macht und wie du denen das beibringen musst besser. Letztens sagt einer zu mir, Georg, du kannst es so gut erklären. Wenn du das so zeigst, der kommt extra von Deutschland zu mir immer, sagt, du erklärst das so gut, gestern war das. Sag ich, ja, weil ich es schon so lange mache und weil ich ja genau weiß, was ich erklären muss, weil ich genau weiß, wo die Fehler sind. Ich weiß genau, wenn ich den Armbar so zeige, dann weiß ich genau, du wirst den nicht richtig machen, du machst genau den Fehler. Und jetzt sage ich dir schon, dass du den Fehler nicht machst, mach das so und pass auf das auf, dass du das nicht machst. Und das funktioniert halt recht gut. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich so viel Ausbildung gemacht habe. Dann war ich dreimal eine Woche bei der staatlichen Ausbildung im Ringen, staatlicher Instruktor im Ringen. Dann habe ich T36 gemacht, dann war ich bei den Adels und habe dort, da bin ich Black Belt von MMA, dort habe ich bei den Adels die Ausbildung gemacht, bei diesem Weltchef oder von der IMAF, ja, der Russe da. Und ich habe ja eh alles gemacht und überall, und jetzt reicht es mir schon, jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt einer kommt mit irgendeinem Kurs, so ja. Ich mache euch einen Kurs, viel Spaß, aber ich mache sicher nichts mehr, weil ich glaube, wenn mein Wissen jetzt nur immer nicht reicht.
Ja.
Und was ich immer gesagt habe, du hast zwei Möglichkeiten. Du bist ein junger Kämpfer, du kannst und willst gut werden. Entweder du fliegst auf der ganzen Welt um und um, rennst in jeden Club und gehst von Trainer zu Trainer, oder der Trainer bühlt sich weiter. Mhm. Und ich sitze auf Nacht in der Badewanne mit meinem Tablet daneben und schaue mir noch immer die Videos an. Kauf teure Filme. Geh vor irgendwo hin zu irgendwem noch Seminare. Lies Bücher. Dort ständig schaue ich, dass ich auf dem neuesten Level bin. Und UFC-Kämpfe schauen, halten mich nicht auf dem neuesten Level, was Technik jetzt bedeutet. Aber und immer wieder suche ich Sachen aus, was ich in meinen Gameplan einbauen kann, was mir hilft. Ich kaufe mir von Avelan ein Video über 6,5 Stunden und kann 3 Minuten brauchen. Mhm. Der Rest sage ich, nein, finde ich gescheiter. Ja, aber ja, wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich es auch so machen, aber ich glaube nicht, dass das gescheiter ist. Dann nehme ich dann die 3 Sachen raus. Weil ich dann sehe, dass der zum Beispiel aus der Guard beim Kimura nicht die Hüften rausschiebt und den Gegner nicht mit dem Kopf auf die Matten pinnt, sondern gerade bleibt. Und ich weiß genau, wenn ich gerade bleibe beim Kimura und die Füße hinten verkeile oder zusammengebe, dann weiß ich genau, dass er sich extrem leicht verteidigen kann. Und darum versuche ich die Techniken schon so, ich versuche immer wettkampforientiert. Und wenn zu mir einer kommt, dann kriegt er keine Weißgurt-Techniken. Der kriegt das volle Paket vom ersten Tag. Das ist auch meine eigene Philosophie. Mhm. Ja. Ich lerne ihm das jetzt. Meistens lerne ich ihm Weißgurt, dann lerne ich ihm Gelbgurt, dann ist es ihm schon so fad, dass er aufhört. Und dann geht er woanders hin. Dann geht er ringen vielleicht, weil da gibt es das nicht.
Ja.
Mit der Hierarchie. Du lernst da gleich von Anfang die gescheiten Techniken.
Ja, das ist cool. Ich sehe das bei vielen Trainern, die sein eigenes System haben und dann halt alles versuchen, in die Jungs und Mädels beizubringen.
Ja.
Siehst du viel in die Jugendlichen auch von dir selbst in ihnen?
Ja.
Oder denkst du so, komplett eine andere Welt, die Jugend ist nicht mehr das, was sie bei euch mal war?
Es ist schwierig, ja, es ist ganz anders. Also wenn ich heute zu auf dem Reden zuhöre, bei TikTok ist es ganz arg. Da gibt es einen jungen Trainer, der ist lustig, der schaut aus, wie wenn einer aus der Volksschule gerade rausgekommen ist und erklärt die Welt. Und ich sitze dann dort und denke mir, das ist so, ja, erklärt, dass die Loyalität nicht wichtig ist zu einem Gym, dass man überall hingehen soll und dass man alles ausnutzen soll. Und da bin ich komplett andere. Und das ist das, was mich zum Beispiel, was ich überhaupt nicht bin. Weil ich bin 1965 geboren, bin in den 70er Jahren aufgewachsen. Für mich ist Loyalität extrem wichtig. Und man sieht die Leute, die bei mir sind, blieben sind. Ein Lukas Maxer, der bei GMC Profi gewonnen hat. Ein Nico Schwarz, der jetzt wirklich für die Zukunft extreme Durchstarter sein wird. Kamil Stracek und die anderen alle, ja, die Jungen, was nachrücken, die sind so stark und denen, die zeichnen alles anders aus und das ist Loyalität. Sie sind bei mir geblieben, sie haben mich geglaubt. Meiner Meinung nach, Trainerwechsel, Gymwechsel, 2 Schritt 4, 1 Schritt zurück. Der zeigt das so, der zeigt das so. Alles, was ich in den Gameplan bis jetzt gemacht habe, passt mit den neuen Sachen nicht mehr zusammen. Noch viel schlimmer ist, wenn ich in einem Judo-Trainer zeigt mir aus der Bankposition, aus der Turtle-Position eine Technik und der Grappling-Trainer zeigt mir die Technik und der Ringer zeigt mir aus der, was sollen die Leute machen?
Genau.
Was sollen die da machen? Was sollen sie drillen? Was kommt in den Gameplan rein? Ja, das ist.
Ich denke, das ist eher sehr verwirrend und vor allem, du brauchst eine Person, die mit dir mitgeht und deine Entwicklung sieht und sieht, was sind deine Stärken und Schwächen, vor allem für die Kämpfe.
Genau.
Aber ja.
Das ist der Vorteil von einer One-Man-Show. Ich meine, ich habe meine Trainer, aber die Trainer zum Beispiel, die mich unterstützen, die fahren hundertprozentig mein Programm. Da weiß ich, die machen nicht irgendwas anderes.
Ja.
Und das ist auch, warum ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn die Leute in 17 Clubs rennen. Weil ich sage immer, der will bei mir starten, kommt von irgendwo anders her und sagt, ich will bei dir starten und ich will auch einmal in der Woche zu dir kommen und zweimal in der Woche möchte ich dort hingehen, möchte ich das Training machen. Sag ich, dann musst du schauen, dass ein Trainer von dort bei dir in der Ecke sitzt. Weil was soll ich dir einschreien, wenn ich draußen sitze im Cage? Ja, soll ich sagen, okay, mach das, was der am Donnerstag immer mit dir in den anderen Gym macht, soll ich dir das reinschreien? Willst du das wirklich sagen? Haben wir gesagt, vergiss es. Entweder du fährst unsere Schiene, nicht meine, sondern unsere, was wir jetzt sind, auch Gruppen, oder du machst was anderes, aber dann bin ich nicht der Trainer. Und da hakt es mit viel Leid.
Ja, das verstehe ich. Du hast da sicher, also du hast da in der Dokumentation schon mal gesagt, dass du aufs, also darüber nachgedacht hast, überhaupt aufzuhören als Coach. Wie präsent ist das noch? Und du hast aber auch gesagt, du kannst nicht wirklich aufhören, weil es sind so viele, die halt die als Trainer brauchen, ja, und dass es manchmal auch zu einer Bürde wird, vor allem weil du halt noch keinen Nachfolger hast.
Genau, weil man dann eben Loyalität wieder, man lässt die Leute im Stich. Und das ist nur in dem Fall, bin ich ja gezwungen worden, dass mir der Boden unter die Füße weggezogen worden. Und dann natürlich der Trotz auch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ja, nee, jetzt nicht. Ja.
Für alle, die nicht wissen, um was es geht, um was geht's?
Bitte?
Für alle, die jetzt nicht wissen, um was es geht.
Wie das Gym geschlossen worden ist mit dieser Razzia damals, ist es so, dass ich schon gesagt habe, ich brauche Hilfe, oder irgendwer soll das weiter jetzt führen, oder ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, mache weniger. Das ist nicht passiert. Somit, und dann ist eben diese Razzia gekommen, das Gym ist aufgrund von baulicher Problemen zugesperrt worden, was ich keinen Einfluss gehabt habe.
Ja. Von einem Tag auf den anderen.
Ja, und dann ist mir eh nichts anderes überblieben. Ja. Jetzt bin ich in einem anderen Club, habe die Wettkämpfer mitgenommen, und das ist aber auch ein Club, der jetzt, sage ich nicht einmal, mit diesen ganzen jungen Burschen da kompatibel ist, weder vom Preis noch von der Ausstattung oder sowas. Wir waren halt speziell, wir waren halt ein alter Keller mit 400 Quadratmeter. Und das hast du halt nicht überall. Und die haben sich halt verstreut in alle Windrichtungen. Die eine gewinnt die Kämpfe für Iron Fist bei der Vendetta, Freimit, der andere gewinnt für immer für den Club, der dritte ist bei Gym 23 und die gewinnen dort. Und ich freue mich. Ich schaue mir das jetzt an, ich like jetzt nicht die ganze Zeit die andere Sachen, weil wir doch jetzt ein anderer Verein sind, das habe ich ihnen auch gesagt, seid mir nicht besser. Ich freue mich für euch. Ja, aber ich support jetzt einmal die Leute, die bei mir sind, weil sonst muss ich den ganzen Tag herumreichen und dann ist es erst wieder wer besser für mich.
Ja. Das stimmt. Wie geht's weiter mit eurem Gym?
Ja, und jetzt haben wir natürlich eine Option, weil sind mehrere Leute an mich herangetreten sind und gesagt, jetzt hast du schon so einen guten Namen und jetzt machst du es schon so lang und mach mal wieder was. Aber du musst ja nicht mehr jetzt das Ganze allein machen.
Ja.
Du bist halt ein Teil davon. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich machen. Dreimal in der Woche, zwei bis dreimal in der Woche, eine Einheit. Das ist wieder super schön. Am Dienstag besichtigen wir es. Das erste wird 2027 eröffnet. Ja, und da geht es halt dann hauptsächlich um den Sport. Wie gesagt, wir freuen uns auch, wenn wir weiterhin mit den Jugendzentren zusammenarbeiten können. Das funktioniert recht gut, ja. Weil die profitieren natürlich auch von unserer Arbeit, und sollte sich was ergeben mit Förderungen für Jugendliche, dann sind wir gern bereit, dass wir gewisse Gruppen machen, aber wir wollen uns jetzt einmal auf Sportliche konzentrieren und wollen wirklich gute Leute rausbringen. Und ich habe auch überhaupt kein Grauer gegen irgendwelche anderen Clubs, ich habe noch nie irgendwie schlecht geredet. Ich höre zwar immer von überall negative Sachen uns gegenüber, wie wir es immer war, und ich habe das einfach nicht notwendig, dass ich dann über andere Clubs schlecht rede. Es ist leider in Wien, ich weiß nicht, du wirst vielleicht schon mit vielen Leuten geredet haben.
Gefühl, auch im Kampfsport ist sehr viel gegeneinander, anstatt miteinander, leider.
Ich glaube, besser außerhalb von Wien, weil die Konkurrenz nicht da ist. Also alles, was in Wien ist, fährt die Krallen aus und da nimmt man zwei Leute weg. Ich darf dort niemanden hinschicken zum Open Mat, haben auch schon alles gehabt, Open Mat, die kommen nicht. Ja. Oder das funktioniert einfach nicht. Und dann sind immer die anderen die Besen und ja, jetzt macht halt jeder sein Ding. Jeder liked seine Sachen und liked die anderen Sachen. Das ist immer so lustig. Das ist, wenn man so durchscrollt, du siehst, der hat seine Leute, die haben ein großes Gym, der hat 800 Likes, na klar, das sind halt doch 2000 Mitglieder, der hat ein kleines Gym, der liked nur 30 Leute und kein anderer. Cool. Das ist herrlich. Das ist eigentlich ein Spiegel unserer Gesellschaft oder von den Social Media Sachen.
Ja, stimmt. Jetzt hast du dein ganzes Leben den Kampfsport eigentlich gewidmet. Gibt es Dinge, die du vielleicht bereust oder etwas, das auf der Strecke geblieben ist, was du vielleicht machen hättest wollen in den letzten Jahren?
Ja, es ist generell, also wenn's generell um den Sport geht, muss man sagen, dass ich schon bereue, dass ich die Familie schon ein bisschen vernachlässige. Also ein bisschen. Die werden es vielleicht auch anders sagen. Ich habe doch vier Kinder, ich habe drei Töchter und einen Sohn, und da habe ich sicher einige vernachlässigt und das ist durch das, die waren ja ganz klar, wie ich da auf der ganzen Welt herumgefahren bin. Mhm. Und das muss man schon sagen, aber das tut mir leid, aber ich habe das einfach braucht, dass ich mich da in meinen Sport oder egal wo, was ich gemacht habe, verwirklichen kann. Ja. Und ja, mit allen ein gutes Verhältnis. Also ich bin mit niemand besser oder so. Und auch so. Und das ist auch das Schöne, ist bei mir, vor allem im Kampfsport, dass die Leute teilweise schon 10, 12 Jahre bei mir sind. Und das ist wirklich leibend. Ich meine, es hat schon in diverse YouTube-Videos welche gegeben, die gesagt haben, ja, wir sind so loyal, der Trainer ist so super, ich bin so froh, dass er... Und dann wollte derjenige bei Kämpfen, obwohl er 3 Monate nicht beim Training war, kannst du mich da anmelden für den Kampf? Ja, du warst 3 Monate nicht da. Und dann ist er bitterböse weggegangen. Ja, also das siehst du natürlich auch immer so in den Kampfsport und ist halt auch schwierig. Aber im Großen und Ganzen bereue ich eigentlich nichts. Ja, ich bereue, ja, bereuen. Ich habe am Anfang 1, 2 Leute gehabt, mit denen habe ich alles gemacht. Das heißt, wir sind am Wochenende, am Sonntag noch zu mir im Privatcall runtergegangen. Wir sind noch dann extra, haben wir noch Einheiten gemacht, Kondi und das und das und das. Und die haben dann gewechselt. Mhm. Und das war dann für mich schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, du hast mit 14 Jahren bei mir angefangen. Mit 17 oder 18 warst du Profi. Hast du gekämpft vor, weiß ich nicht, wie viele Zuschauer. In Amerika sind da Streams gerannt, ja. Und dann gehst du woanders hin und dann hörst du nach einem halben Jahr dort auf. Ja, und dann denke ich mir, dann habe ich schon weniger investiert in die Leute. Mhm. Weil dass du immer das im Hinterkopf hast, es bringt eh nichts. Weil wenn du was investierst, die sind eh wieder weg. Und mittlerweile habe ich an Kevin, an Lukas, die schon so lange bei mir sind, auch die anderen, da sind einige, die so jahrelang bei mir sind. Und das freut mich schon. Weil du kannst nicht alles falsch gemacht haben, ja, wenn die Leute bei dir bleiben.
Ja, stimmt. Ja. Gibt es Dinge, die du außerhalb von Kampfsport noch machst, die wir jetzt nicht wissen, außer Garten und Tiere? Gibt es etwas Überraschendes, was wir nicht wissen über den Georg Schuber? Malst du? Spielst du Instrumente? Machst du irgendetwas?
Nein, das ist ja das. Ich bin so ein richtiger Fachtrottel. Ich habe daheim eine Matte mit meinem Dummy.
Gibt's eh wenige.
Mit meinem Dummy und wenn ich eine Luft habe, dann gehe ich mit den Dummy gleiche Techniken durch. Und was ich mache, ich versuche extrem viele Sachen zu entwickeln. Mhm. Ich bin der kreative Kopf. Ich bin nicht der, der alles nachmacht, was ich irgendwann einmal gesehen habe von meinem Trainer, sondern ich muss mich ständig mit, weil eben das, was ich gesagt habe, entweder der Trainer entwickelt sich weiter oder du gehst von einem zum anderen. Und ich arbeite ununterbrochen. Ich habe jetzt wieder, zeige ihnen was, mache ich was, das muss funktionieren. Dann nehme ich meine besten Leute, dann mache ich es mit denen, wenn es dann sicher, ob es funktioniert oder nicht, kann man es weiter, oder entwickle ich es mit einer weiter. Wir haben so eine Entwicklungsabteilung, 2, 3 Leute, und dann machen wir immer so. Und dann schauen wir halt, ob das bei den Wettkämpfen funktioniert. Und das ist halt, das ist schon interessant. Also das macht mir Spaß, aber das ist mein Leben. Und alle sagen, erst bist du verrückt, du hast oft jeden Tag eine Story raus. Wie lange sitzt du für eine Story? Sag ich, na gut, ich komme um 18.30 Uhr, ist es Training, bis um 20 Uhr. Um 20 Uhr steige ich ins Auto, fahre zu Hause, isst was, eine Kleinigkeit, noch, trink was, dann sitze ich bis 1:30 Uhr bei der Story und haust mir, du haust das immer in der Nacht rein. Ja, sag ich, klar, um 1:30 Uhr bin ich fertig, habe die Story, das ist mein Tagesablauf. Ja. Und die ist dann drinnen. Und dann sagen alle, wie machst du das? Du tust Interviews machen oder du gibst Stories, du machst lustige Sachen. Ich meine, ich habe 3 Festplatten mit Videos von privat, von über und immer kommt dort irgendwas eine. Ja, aber, und das macht mir Spaß. Das Schneiden macht mir Spaß. Also, YouTube-Schneiden macht mir keinen Spaß, weil da fällt mir oft, da bin ich zu wenig kreativ, ja, weil weißt du immer lustig sein musst. Aber so schneiden Effekte und so weiter. Und ich versuche immer die Leute von mir zu pushen. Immer. Also, ich versuche nicht, mich zu pushen die ganze Zeit, dass ich jetzt da stehe, immer als Trainer in der Mitte und alle anderen und wie gescheit ich bin und wie toll ich bin, sondern ich versuche meine Wettkämpfer zu pushen, die kennt auch jeder. Den kennt auch jeder und den kennt auch jeder. Die haben jetzt einen extremen Zulauf von den Followern und weil sie natürlich auch immer wieder bei mir kommen und weil sie immer wieder vorkommen und weil ich sie immer wieder verlinke. Ja. Und das, sie machen für mich was, sie für meinen Namen was, ich mache für sie was. Das ist so gehört, das finde ich.
Geben und nehmen. Spannend. Na schau, du hast ja eh Videoschnitten als Hobby, ja. Sozusagen. Ja. Gibt es abschließend nur etwas, was du uns gerne mitteilen möchtest? Oder willst du nochmal vielleicht Werbung für den Film machen im August?
Ja, na, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eine super Familie habe. Und das, abgesehen jetzt von dem Sport, dass ich mit meiner Frau jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre verheiratet bin. Also ich bin ja das zweite Mal verheiratet. Mhm. Und eben vier Kinder habe und mich immer gefreut. Und jetzt zwei Enkelkinder habe und mich gefreut. Die waren jetzt eh am Samstag erst bei mir, am Freitag. Und ja, und das ist auch super. Der Hund macht natürlich einen Riesenspaß. Und ich freue mich auch, wenn ich mit der Familie wo hinfahren kann, wenn wir was unternehmen. Also ich schaue schon, dass ich ein bisschen einen Ausgleich finde. Aber ich habe jetzt nicht so viel. Ich bin ja nicht der Typ für Freundschaften. Also letztens habe ich auch, hab mir gedacht, hey, jetzt wieder die Gassen aufgegangen bin, habe ich mir gedacht, stell dir vor, wenn mein Auto jetzt nicht geht, ich weiß halt gar nicht, jetzt, wie ich anrufen soll, dass er jetzt gar herkommt und mir hilft. Ich habe zwar meine Kämpferinnen und alles, aber Freunde, für die habe ich keinen Platz. Mhm. Dass ich mich mit einem regelmäßig triff und Freundschaften pflege oder so. Ja. Weil ich so ein Sporttrottel bin, wirklich, weil ich so in den drinnen bin. Und ja, ich glaube, da gibt es einige in der Branche, die so sind ja. Wie ich.
Aber ich glaube, wenn man nicht so ist, dann wird man auch nicht erfolgreich.
Ja, das schon, ja. Dann macht man es als Nebenjob und so. Genau. Ich mache das eigentlich hauptberuflich, also beruflich, es ist beruflich bin ich Pensionist, aber das ist halt eine Vereinstätigkeit und ja. Diese ganzen Trainertätigkeiten, das ist alles über den Verein,
ja. Ja, und dein Leben. Ja. Das man dann auch sehr gut im Film sieht, ja. Cage Wolves, 27. August in die Kinos.
Genau.
Und alle Infos kriegen sie auch laufend von dir und ja. Von der Cage Wolves.
Genau, auf meiner Seite.
Instagram-Seite, ja.
Freut mich.
Eben ja. Georg, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. War sehr interessant, vor allem auch Luther Livre wieder mal ein bisschen im Podcast zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Spaß beim Kino gehen.
Danke.
Das war Podcast-Folge 273 mit MMA-Trainer Georg Schober. Nicht vergessen, am 27. August kommt Cage Wolves, der Dokumentarfilm, in die österreichischen Kinos. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr euch wundert, warum die heutige Folge etwas später hochgeladen wurde, das lag daran, dass ich nicht früher dazugekommen bin, die Folge zu schneiden. Bedankt euch bitte bei den Moped Heads. Die Moped Heads, das sind 10 richtig coole, lustige, mental starke und trinkfeste Biker, die einmal quer durch Österreich fahren und heute plötzlich vor unserer Haustür gestanden sind. Vielleicht erzähle ich das nächste Mal diese Geschichte. Ich wünsche euch einen super Start in die Woche, schöne Sommerferien und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.